Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Vorhang auf, Bühne frei, hier ist Nachholspiel. Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber und heute auch endlich mal wieder vollzählig. Mario, du siehst gut erholt aus. Willkommen zurück.
Danke, danke, ja. Ich bin gerne wieder bei euch. Ich habe euch vermisst.
Steht das auf deiner Programmliste heute, dass du die ersten 20 Minuten erstmal Urlaubsfotos zeigst und...
Dass ich Italienisch spreche.
Ja?
Ja, auf jeden Fall.
Wie so diese nervigen Auslandsstudenten oder Austauschschüler, ne, die dann nach 3 Wochen, nachdem sie in den USA waren, zurückkommen und meinen, nur noch alles ist awesome und alles ist amazing und ach ja, Entschuldigung, ich träume schon auf Englisch.
Grande.
Wo du denkst, so,
alles
ja,
ist grande.
Halt dein Maul und gib mir deine Mathehausaufgaben.
Das Schlimme ist ja in der heutigen Instagram-Zeit, dass du manchmal Freunde hast, die dann alles posten bei Insta. Mhm. Und wenn du sie nach 2 Wochen wieder siehst,
Mario,
sie
dann, dich, glaube ich.
Und sie dann, nein, alles gut, aber sie dann erzählen, ja, ich war jetzt gerade im Urlaub, dann kannst du mal sagen, ich weiß. Hab alles gesehen.
Ich habe den Eisbecher. Als Mario kam, habe ich nochmal ganz pflichtbewusst nochmal gefragt, wo er überall war, weil das konnte ich auf den Fotos nämlich nicht erkennen.
Ja, siehst du, weil ich spezielle Detailaufnahmen gemacht habe.
Ja, heute hast du eine Kuh gepostet, habe ich gesehen, oder gestern.
Ja, ich war im Allgäu natürlich und da ist mir eine Kuh vor die Linse gelaufen. Das kann immer passieren. Wie ist es euch ergangen die letzten Wochen?
Ja, wir hatten ja vergangene Woche Ole Zeissler hier zu Gast. Der hat dich quasi ersetzt, sage ich mal.
Das ist ein Upgrade.
Und es hat großen Spaß gemacht. Ihr habt auch jede Menge Feedback geschrieben. Also es hat scheinbar nicht nur Hans und mir Spaß gemacht.
Ich fand das mit Carsten Janka witzig.
Sondern auch euch. Stimmt, wir haben
das Foto. Und da, weil wir ja hier manchmal auch so unsere Größen durchgehen und ihr zwei ja euch immer zum Zwergenland hier macht, die zwei Hobbits mit dem Riesen Hans. Fand ich das so geil, dass da jemand echt geschrieben hat, Carsten Janka.
Weil Ole auf dem Foto kleiner ist als du, ne?
Ja, und Carsten Janka ist, glaube ich, locker 1,92 oder 1,93.
Ja, ja.
Und dann würde das ja bedeuten, dass ich dann mit 2 Metern irgendwie um die Ecke komme.
Ja. Nein, aber es hat großen Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und natürlich nochmal Asche auf unser Haupt, das mit der Spur, beziehungsweise mit Hans Spur, das hat nicht ganz so funktioniert.
Nicht.
Es klang immer so ein bisschen so, als wenn Ole und ich in einem Raum wären und Hans wäre auf dem Mars. Aber
ich sag mal so, Elfmeter irgendwie schön zur Wurstbude geschossen.
Aber ihr wisst ja, Form und Inhalt gehört nicht immer zusammen. Also der Inhalt war ja eine Eins-Form. Naja, heute ist auf jeden Fall besser. Heute hat Mario frisch aus dem Urlaub die freie Zeit genutzt und hat eine Folge vorbereitet, auf die ich mich schon freue, weil jeder Fußballfan, glaube ich, so unser Alter aufwärts davon ja schon mal gehört hat. Ich weiß nicht, wie das bei den Jüngeren ist und wir haben ja einige Zuhörer, die jünger sind als wir. Mario, nimm uns doch mal mit, vor allem die jüngeren Zuhörer, worum geht's denn?
Ich glaube, ehrlich gesagt, die Jüngeren wissen nicht unbedingt, worum es sich handelt. Also wir, ich glaube, sind echt so die unterste Altersgrenze, wovon die vielleicht davon schon mal gehört hat. Wir sprechen über den 8. November 1975, also vom Datum her sind wir schon mal gut dabei. Werder Bremen gegen Hannover 96. Erstmal ist das, Hans natürlich, wenn Werder dabei ist, immer eine Folge wert.
Folge gefällt mir jetzt schon.
Du wirst natürlich auch wissen, wie das Spiel ausging. Es war ein sensationelles Fußballspiel. 0-0.
Eins der besseren Sorte vielleicht?
Na, eins der schlechteren oder auch eins der kürzeren Sorte vielleicht. Wir wollen jetzt mal nämlich über Herrn Wolf-Dieter Ahlenfelder aus Oberhausen sprechen. Er war der Schiedsrichter dieser Partie. Und wenn man Ahlenfelder hört, entweder euch gehen sofort alle Lichter auf oder ihr habt keine Ahnung, worum es jetzt geht. Es gibt nichts dazwischen. Immer wieder liest man dazu einen Spruch zu diesem Spiel und zu Herrn Ahlenfelder. Der Linienrichter war an dem Tag nicht der Einzige, der mit einer Fahne aufgelaufen ist. Und damit ist vielleicht schon klar, in welche Richtung das Ganze hier geht. Denn Ahlenfelder, das nehmen wir jetzt einfach mal schon mal vorweg, hat die erste Halbzeit nach 32 Minuten abgepfiffen. Manche sagen auch nach 29 Minuten übrigens, aber die meisten sagen 32 Minuten.
Das hat ihm auch einfach nicht so gefallen, wenn es ein 0-0 war. Ne?
Ja, aber ist ja wie im Podcast, ne? Man muss es ja auch nicht über die Länge ziehen.
Nee, damit war das die Folge, er hat das abgepfiffen und wir können jetzt auch Feierabend machen. Nee, das ist natürlich ein Stück Bundesliga-Geschichte, ist doch völlig logisch, wenn man eine Halbzeit nach 32 Minuten abpfeift. Das passiert sonst vielleicht in der C-Jugend, da geht das glaube ich nur eine halbe Stunde. Es geht dann immer 5 Minuten länger pro Jugend, also von C auf B auf A und dann spielt man irgendwann 45 Minuten. Aber nee, Bundesliga, da hat er einfach viel zu früh abgepfiffen. Es ist Bundesliga-Geschichte, darüber sprechen wir jetzt gleich, auch mit einem, der ebenfalls ein Stück Bundesliga-Geschichte ist, nämlich Willi Lemke, die Werder-Legende schlechthin.
Da freue ich mich schon sehr drauf.
Den haben wir gleich am Telefon und sprechen über Ahlenfelder. Aber jetzt erstmal der Reihe nach. Also, Schiedsrichter Wolf-Dieter Ahlenfelder ist, man kommt vielleicht drauf, eher ein kumpelhafter Typ, der auch gerne mal vielleicht ein Bierchen oder sonst was zu viel trinkt. Kein allzu strenger Mann. Man sagt immer, wenn man über ihn spricht, wie er seine Spiele gepfiffen hat, da war viel Fingerspitzengefühl dabei. Also das heißt so viel wie das Regelwerk hatte er nicht dabei, aber viel Fingerspitzengefühl.
Kommt mehr so übers Menschliche.
Ja. Ein bisschen kumpelhaft vielleicht.
Es gibt diese Umschreibungen, die im Endeffekt auch sagen, ja, der hatte irgendwie keine Kompetenz oder ähnliches, aber es klingt dann so nett, ne?
Ja,
eben. Das ist so, als wenn du über dein Hotelzimmer sagst, es ist zweckmäßig eingerichtet. Ja. Da weißt du auch, okay, gut, Stuhl, Bett, gut, Tisch, fertig.
Gute Lage. Er hatte auch einen leichten Bierbauch, also leicht. Er wurde dann eher noch größer, aber auch damals, als er gepfiffen hat, war es ein leichter Bierbauch.
Wäre heute den man auch nicht da möglich, ne?
Nee.
Man kennt ja diese Dokus.
Es gibt diese Leistungstests bei Schiedsrichtern, genau. Das ist echt hart.
Also es ist zumindest so, dass man, glaube ich, auch als Hobbysportler dazu kämpfen hätte. Die verdienen ja mittlerweile im Gegensatz zu 1975 ja auch gutes Geld. Also das wäre heute, glaube ich, nicht mehr so möglich.
Ja, damals hat er echt nicht so allzu viel Geld verdient, dazu kommen wir gleich, für welchen Spesensatz oder Tagessatz er da das Spiel gepfiffen hat. Aber wie gesagt, der Bierbauch, den er hatte, für ihn war es kein großes Problem. Er war ja eher so ein lockerer Typ. Er hat selber gesagt, ich kenne andere Schiedsrichter, das sind auch keine Waisenkinder. Wer geht schon gerne in die Kneipe und trinkt nur ein Bier?
Oh, das sind heute viel schöne Sätze.
Ja, schon. Dafür sind Kneipen nicht geschaffen, nur ja, für ein Bier.
Ja.
Aber genau um diese Thematik geht es eben jetzt in dieser Folge. Es ist nicht nur ein Bier gewesen, höchstwahrscheinlich. Also von vorne. Es war gerade erst mal sein dritter Einsatz in der Bundesliga überhaupt, über den wir hier sprechen. Die ersten zwei waren sehr gut, er ist sehr gelobt worden. Dann kam Spieltag 3. 8. November 75, Werder gegen Hannover, wir haben das gesagt. Werder hatte damals einen Schiedsrichterbetreuer namens Richard Ackerschrott. Der hat ihn zum Essen eingeladen, also der Betreuer, den Schiedsrichter. Ahlenfelder war damals 31 Jahre alt, übrigens das noch dazu. Also ein bisschen jünger als wir gerade, aber ungefähr in unserem Alter. Und in der Bundesliga war er eher noch ein Frischling. Wir haben es gesagt, nicht nur wegen der zwei Spiele, die er erst gepfiffen hat, sondern auch vom Alter her. Für einen Schiedsrichter ist das noch recht jung. Spesensatz 24 D-Mark.
Was?
Mhm. Jetzt sind wir soweit. Und deswegen kann man natürlich erstmal auch verstehen, wenn er sich zum Mittagessen einladen ließ vor dem Spiel.
Dafür kriegst du auch, ich meine, ich habe ja lange in Bremen gewohnt. Das ist jetzt nicht das teuerste Pflaster, aber sehr viel kriegst du dafür in der Kneipe nicht.
Ich dachte auch mit dem Namen Ahlenfelder, dass da auch jemand in einem schon eher gehobenen Alter
ja
auf uns zukommt. Wenn ich jetzt höre, Anfang 30.
Was aber vielleicht auch daran liegt, ich habe den auch immer nur vor Augen, so im gesetzteren Alter, was aber vor allem wahrscheinlich daran liegt, dass er dann irgendwann nach seiner Karriere diese ganzen Interviews gegeben hat. Und dann hat man das natürlich auch ein bisschen mehr mit Humor nehmen können, sage ich mal. Und da war er dann wahrscheinlich Mitte, Ende 40 oder so.
Wir hören ihn natürlich auch gleich, weil du das Interview schon angesprochen hast. Erstmal müssen wir grob erzählen, worum es ging und dann hören wir ihn dazu. Also die Meinungen, wir sind jetzt in der Kneipe, gehen auseinander, was da gegessen wurde. Das ist ganz ein wichtiges Ding. Die Legende besagt, dass es Gans gab. Oh. Und weil die Gans so fett war, musste sie mit Alkohol bekämpft werden, damit man später sozusagen ein Bundesligaspiel pfeifen kann.
Ist klar.
Macht man ja so, ne?
Er selber hat gesagt, ein Bier und ein Malteser zum Mittagessen, das wird ja wohl noch erlaubt sein. Das war der erste Teil des Satzes, der zweite wird nicht weniger gut. Wir sind Männer und trinken keine Fanta.
Das sage ich nächstes Mal in der Sky-Kantine auch. Das wird ja wohl noch drin sein.
Auch so Werbeslogans, die heute nicht mehr funktionieren würden, oder?
Schlecht gealtert.
Also er hat das wirklich lange, lange behauptet, dass er da eine Gans gegessen hat und viel fettes Essen und so. Und deswegen musste er, damit er rennen kann, hinterher halt noch ein Schnäpschen trinken zum Bier. Also erstmal die Gans runterspülen. Naja, wie auch immer, richtig ist allerdings, es gab gar keine Gans, sondern, Olli, das wirst du vielleicht wissen.
Grünkohl.
So ist es.
Ah,
Grünkohl und Pinkel.
Ja.
Ja, das gab es dann wohl, aber er hat, glaube ich, über 20 Jahre, 25 Jahre oder so, hat er behauptet, es war eine Gans. Bis er dann irgendwann mal zugegeben hat, das war gar nicht so. Naja, hinterher, also Schnaps und Bier gab es trotzdem. Das, also ich weiß nicht genau, man hat übers Essen gestritten, aber er hat nie gesagt, nee, getrunken habe ich nichts.
Ja, das habe ich mir gerade überlegt, so, ist doch scheißegal, was es gab.
Was du isst, ja.
Da waren sich alle einig. Also es gab Bier und einen Schnaps, nämlich den Malteser-Schnaps. Mhm. Findige Zuhörer wissen vielleicht, wenn sie schon mal in Werders Vereinskneipe waren, wenn man dort einen Ahlenfelder bestellt, kriegt man ein Bier und einen Schnaps.
Das schönes ist Herrengedeck ein, mit dem Namen genau. Für Ahlenfelder.
Find ein gut. Geflügeltes Wort ist das geworden.
Ein geflügeltes Wort, der Mann, der die Gans gegessen
hat. Oder auch nicht.
Ja, eben nicht. Also wir sind jetzt immer noch nicht im Spiel, denn davor ist noch einiges passiert, nachdem die Gans oder auch der Grünkohl oder wie auch immer alles verschlungen war mitsamt dem Bier und so weiter. Wir sprechen jetzt über einen Spieler, der damals auf dem Platz stand, nämlich Horst-Dieter Höttges.
Hudi.
Ja. Haben wir alle schon gehört. Alter Profi, Europameister, Weltmeister. Dieses Spiel war sein 338. der Karriere. Also der war dem Ahlenfelder ein bisschen was voraus, was die Bundesliga angeht. Aber er hat einiges erlebt, aber nicht alles. Denn dann kam der Auftritt Ahlenfelder. Wir hören jetzt mal Horst-Dieter Höttges, was er gesagt hat, was da vor dem Spiel noch so alles passiert ist.
Er kam vorher bei uns in die Kabine mit nacktem Oberkörper und unser Masseur hatte damals Geburtstag, hatte ihn zum Geburtstag gratuliert und dann habe ich gemerkt, dass ein bisschen Alkohol im Spiel war.
Er hat mich aus dem Fock hergezogen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Habe ich ihn genommen, bei uns unter der Dusche und habe ihn mit Wick eingerieben, den ganzen Körper. So, und dann haben wir ihn wieder rausgelassen und da roch er ja nach Wick.
Mit Wick
Wick Vaporub.
Ja, aber da ist auch Alkohol drin,
ja,
oder?
Ja gut, aber das ist, glaube ich, weniger schlimm, als wenn du dir einen Malteser einverleibst.
Also klar, eigentlich, wer es nicht kennt, Wick ist ein Mittel, um Erkältungen zu behandeln, weil da halt so...
Malteser auch.
Ja, je nachdem, wie man es nimmt. Aber da ist halt so Menthol und ich glaube... Eukalyptus oder was ist ja, das? Irgendwie riecht das so frisch irgendwie.
Ja, sowas.
Ich weiß nicht genau. Jedenfalls Sinn und Zweck des Ganzen war, dass die Schnapsfahne überdeckt wird, weil der ganze Schiedsrichter einfach nach Wick riecht.
Der ganze Schiedsrichter. Opa hat wieder Hustensaft getrunken.
Kennt ihr das, dieser super muskulöse Traoré, der von Wolverhampton oder wo der spielt? Der sich immer so einölen lässt, damit die Spieler ihn nicht greifen können. Vielleicht hat das ja Ahlenfelder auch deswegen.
Ich habe auch kurz an Patrick Vieira gedacht. Könnt ihr euch an die Arsenal-Trikots erinnern? Als Patrick Vieira immer so einen Fleck auf dem Shirt hatte, auf der Brust. Hat auch immer, also ihr müsst mal gucken, diese alten Arsenal-Trikots mit O2, der hatte immer so einen Fleck zwischen Logo des Sponsors und des Vereinswappen. War immer in der Mitte. Es hat ausgeschaut, als wäre einfach... ein kreisrunder Schwitzfleck.
Das war das Gesicht von Roy Keane.
Aber es war nicht geschwitzt, sondern er hat es wohl mit irgendwas, Eukalyptus oder so, eben eingerieben, damit er immer gut Luft kriegt. Da müsst ihr mal gucken. Patrick Vieira. Ja, da habe ich kurz dran gedacht.
Dafür hat Olaf Marschall übrigens Nasenpflaster immer drauf gehabt.
Ja, das stimmt. Den hatten wir ja auch schon hier bei uns. Naja, also erstmal eine gute Geschichte natürlich, dass überhaupt ein Schiedsrichter vor dem Spiel oberkörperfrei in die Kabine geht, um dem Masseur zu gratulieren. Das hat schon mal gut funktioniert. Aber dass ein Spieler ihn dann packt und unter die Dusche stellt, ihn einreibt... Bis dahin ist eigentlich, also besser kann die Folge kaum werden, aber wir sind noch nicht mal im Spiel. Also, wir machen weiter. Ahlenfelder ist, sagen wir, wiederhergestellt worden. Man hat ihm auch was angezogen, er hat dann wirklich ausgesehen wie ein ordentlicher Schiedsrichter. Also, Spiel konnte losgehen. Aber man hat relativ schnell gemerkt, irgendwas stimmt doch da nicht. Der Schiedsrichter ist da, aber irgendwie auch nicht. Das ZDF, muss man dazu sagen, war bei dem Spiel gar nicht anwesend, weil Werder gegen Hannover jetzt kein absolutes Topspiel war. Also es war nur die ARD da, nur die Sportschau. Und da wurde Folgendes kommentiert.
Eine komische Hauptrolle in diesem Match spielte Schiedsrichter Ahlenfelder, was Bild am Sonntag zu der Frage veranlasste, ob der Schiedsrichter betrunken gewesen sei.
Ja, schwer zu sagen, jetzt im Nachhinein ganz, ganz schwer zu
sagen.
Oder
schwer erkältet.
Auch steile These, ne? So von der Bild am Sonntag, ja, ist der vielleicht voll.
Vor allem, ich habe mir auch gedacht,
die Sonntagsfrage.
Warum sagt die ARD nicht einfach, vielleicht war der Schiedsrichter betrunken? Nee, das sagen wir lieber, die Bild am Sonntag hat gesagt, ja, vielleicht war der
clever,
betrunken.
Clever, ne?
Naja, also, wir hören nochmal Ahlenfelder dazu selbst und auch Horst-Dieter Höttges. Das sind nämlich die beiden Protagonisten. Der eine hat ihn unter die Dusche gestellt, der andere hat jetzt dann das Spiel gepfiffen. Aber er hat sich so ein kleines bisschen vertan. Jetzt hören wir erstmal die ganze Geschichte von den beiden Protagonisten.
Mensch, habe ich gedacht, Ali, du bist heute gut drauf, das Spiel läuft gut. Ja, und dann habe ich auf einmal in den Flötekasten reingeblasen.
Hat er nach 30 Minuten schon Halbzeit gepfiffen.
Da bin ich zu dem Horst Höttges gelaufen, der mir dabei noch sagte, wir haben keine Halbzeit, mein Trikot ist noch nicht nass.
Der damalige Trainer, Pippi Kronzmann, ist auf den Platz gelaufen und hat dann auf einmal behauptet, Herr Ahlenfelder ist besoffen.
Richard Ackerschott, das war damals der Schiedsrichterbetreuer von Werder Bremen, der hatte uns zum Mittagessen eingeladen.
Die haben dann an dem Vormittag, wie das hier so üblich ist, Kohl und Pinkel gegessen. Und dann haben die dabei, bei Kohl und Pinkel gehört ja auch ein Schnaps dazu. Da haben sie Maltese dazu getrunken, ein paar vielleicht über den Durst.
Das ist schön, die kurze Zusammenfassung.
Aber ja, schön, wie er vom Pfeifenkasten spricht, so früh da reingeblasen.
Ich fand eher dieses, Mensch Ali, du bist richtig gut drauf, wie das Spiel läuft. Das ist so eine, ich bin immer Fan von so einer gesunden Selbstreflexion.
Ja. Der hat übrigens, weil er die Pfeife gerade schon anspricht, er hat gesagt, der Schiedsrichter, also Ahlenfelder, wenn er in der Bundesliga zum Einsatz kam, dann hat er immer eine italienische Polizeipfeife benutzt. Wenn ich da reingeblasen habe, dann gingen den Spielern die Schnürsenkel auf.
Mehr davon.
Ja, also. Wir müssen das Ganze hier nochmal Revue passieren lassen. Kurz, die haben jetzt natürlich alles gesagt, schon vorweggenommen, aber es war so nett, wie die beiden eben abwechselnd hier drüber gesprochen haben. Also es war wirklich so, nach 32 Minuten hat Ahlenfelder zur Halbzeit gepfiffen. Das muss man sich dann komisch vorstellen, weil die Spieler sich natürlich alle so angeguckt haben, haben auf die Uhr geschaut. 15:30 war Spielbeginn, es war ungefähr 16 Uhr dann. Dann habe ich gedacht, Moment mal, 16 Uhr, das kann ja nicht sein. Ahlenfelder hat hinterher dann gesagt, es gab ein Problem mit seiner Uhr. Er hat wohl sich einfach vertan, das war gar keine Absicht, aber dass der so ein bisschen angeschickert war, haben die Zuschauer zumindest vielleicht nicht unbedingt gewusst, aber Höttges eben, der ja dann zu ihm hingegangen ist und gesagt hat, sag mal, bist du sicher, dass es schon Halbzeit ist? Ja, dann hat er, ja, wieso nicht?
Ich bin heute richtig gut drauf.
Und dann kam eben dieser tolle Satz, den wir gerade auch gehört haben, mein Trikot ist in der Halbzeit eigentlich immer klitschnass und das ist jetzt gerade noch staubtrocken. Also es kann gar nicht Halbzeit sein.
Halbzeit ist, wenn der Schiri pfeift.
Ja. Wahnsinn. Und auch, dass der gegnerische Trainer dann noch reinkam und gesagt hat, Moment, der ist doch besoffen. Und dann hat der Höttges den gegnerischen Trainer runtergeschickt. Fifi, geh runter. Der hat sich bestimmt nur verguckt auf seiner Uhr. Der Höttges, der hat den total in Schutz genommen. Also nicht nur vor dem Spiel, weil er ihn unter die Dusche gestellt hat, sondern auch währenddessen, als das Problem aufgetreten ist mit dem Halbzeitpfiff. Dann auch, wir kommen später dazu, nach dem Spiel hat er sich auch noch umgekümmert, weil der war ja nach dem Spiel nicht unbedingt weniger besoffen, der gute Schiedsrichter. Also, das war viel los. Eigentlich kennt man das, ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, eher vom Amateurfußball, oder? Aber eher, dass man Samstagabend vielleicht bechert oder am Sonntag muss man spielen, aber nicht unmittelbar davor.
Ja, das stimmt schon.
Und ich würde es jetzt auch eher aus Spielersicht dann so kennen, dass jetzt der Schiedsrichter sich komplett
Wobei, ehrlich gesagt, die Schiedsrichter, ich sage jetzt mal auf Kreisliga-Ebene, sind die Schiedsrichter ja auch auf Kreisliga-Ebene und sind auch Samstagabend in der Großraumdisco anzutreffen. Ja, ich finde das sowieso immer seltsam, dass die F-Jugendlichen am Freitagabend gespielt haben und die A-Jugendlichen sonntags morgens um 10, wo ich immer dachte, Leute, dreht das doch einfach um, dann hören vielleicht auch nicht auch so viele Leute mit 17 auf Fußball zu spielen, sondern zocken noch weiter. Ja, aber so, also was ich dann so kenne, Mario, dass das Kreisliga-Pendant dazu wären schiefe Linien. Ja. So, wenn der Mittelkreis dann so schräg ist und der 16er ist auf einmal, hat eine kleine Kurve.
In der Kreisliga ist auch der ganze Platz ein bisschen schräg, ein bisschen abschüssig.
Ja, aber das ist, ja vor allem, man muss ja auch dazu sagen, 1975 war das Ganze. Ich weiß jetzt auch nicht, wie da so die Stadiontechnik war. Also heutzutage siehst du ja sofort eine Uhr auf der Leinwand, ne? Oder beziehungsweise so eine Digitaluhr. Und wenn da stehen würde 32 Minuten, 4 Sekunden und dann pfeift der Schiedsrichter ab, dann weiß jeder Bescheid. Damals war das wahrscheinlich wirklich nur mit so einer Holzuhr, ne? Also mit der Uhrzeit sozusagen. Aber auch da konnte sich ja jeder irgendwie einen Reim drauf machen, was hier los ist, nämlich, dass es mindestens 10 Minuten zu früh Schluss ist.
Schön, dass die beiden so zusammengehalten haben, also Spieler und Schiedsrichter. Hat das denn in der Kabine nicht noch irgendwer mitbekommen, dass der Schiri so halb angezündet jetzt auf den Platz geschoben wird?
Also ich glaube, dadurch, dass der Oberkörper frei in die Kabine kam, wo alle Spieler waren, glaube ich, haben das schon welche mitbekommen. Aber der Höttges, der war so einer, der hat da nicht lange gefackelt, der hat den einfach unter die Dusche gesteckt. Und das, muss man mal sagen, ist auch kein schlechtes Stück. Also den Schiedsrichter, also heutzutage völlig undenkbar. Also erstmal natürlich undenkbar, dass der Schiedsrichter besoffen ist. Aber selbst wenn das so wäre, dass da dann irgendein Bundesligaspieler, ein gestandener Europameister, Weltmeister, wer auch immer, nimmt mal, weiß ich nicht, Manuel Neuer oder so, dass der kommt, Schiri, ey. Ich stelle mich unter die Dusche.
Dr. Felix Brüch bei ihm in die Dusche.
Stell dich da hin und dann reibe ich dich mit Wick ein.
Ja.
Das ist eigentlich, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Also, das ist jetzt schon mal mein Lerneffekt. Dass der den einfach halt mit diesem Zeugs anreibt, was ja, jeder erinnert sich, wenn er mal als Kind krank war und eingerieben wurde, so irgendwie den Brustkorb damit, was ja auch ganz schön intensiv und auch teilweise fies in der Nase brennt. Und überleg mal, dein ganzer Körper ist.
Muss aber auch eine große Tube gewesen
das
sein.
Das brennt richtig, wenn der den ganzen Oberkörper...
Ja.
Okay. Ah, ja. Also wir müssen noch kurz weitermachen, bevor wir dann gleich Willi Lemke anrufen. Denn er wurde natürlich darauf aufmerksam gemacht, dass er da viel zu früh abgepfiffen hat. Also selbst wenn man wirklich nur auf die Armbanduhr geschaut hat, kann man sich da nicht vertun bei knapp 13 Minuten zu früh. Also hat er weiterspielen lassen, hat gesagt, sorry, ja, war mein Fehler, alles okay, lassen wir nochmal weiterspielen. Das Tolle an der Geschichte ist, Er hat dann, als er zur Halbzeit gepfiffen hat, wieder 1,5 Minuten zu früh abgepfiffen. Also nochmal 90 Sekunden zu früh. Er hat nicht bis 45 spielen lassen, sondern bei 43:30 war wirklich dann zu Ende. Da war Halbzeit. Die 90 Sekunden, die haben dann eigentlich keinen interessiert. Die Leute waren schon froh, dass er nochmal angepfiffen hat überhaupt. Es ging übrigens damit Schiedsrichterball weiter, als er zur falschen Halbzeit gepfiffen hat. Natürlich, was auch sonst. Der Deutsche Fußballbund, kann man natürlich sich vorstellen, hat sich auch, naja, einschalten müssen.
Ja,
ist ja völlig klar.
Also aber auch was, ohne ZDF.
Also was auch schön ist, sie haben Gnade walten lassen. Sie haben gesagt, er sei erkältet gewesen. Das passt natürlich gut zu der Windgeschichte. Und er habe Hustensaft bekommen, wo eben Alkohol drin war.
Mhm. Gedopt.
Ja, das war die Entlastung für ihn. Also er ist dann noch ganz kurz bei...
weiterpfeifen.
Wollen wir ganz kurz noch bei Ahlenfelder bleiben, ganz genau. Der kam nämlich bis 1988 noch auf viele Bundesliga-Einsätze. Insgesamt
13 Jahre weitergepfiffen.
Insgesamt 106 Einsätze. Das war erst der dritte.
Krass.
Und man sagt, er sei ein recht guter Schiedsrichter auch gewesen. Also man sagt es nicht nur, sondern der war auch gut. Aber der war halt einer, der hat es immer ein bisschen locker angehen lassen.
Aber ist das nicht krass?
Wobei auch
106 Spiele und alle denken nur an dieses eine. Ne?
Ja, ja, eben. Vor allem war das schon das dritte.
Ja,
das
ja.
war nicht so zum Ende der Karriere, der hat es ausklingen lassen, sondern der hat es einklingen lassen.
Einklingen lassen,
ja, ja. Aber naja, es gibt natürlich auch Schiedsrichter, die Chefs der Schiedsrichter, die natürlich sagen, ja, schön, dass man so an den zurückdenkt, aber man kann jetzt nicht immer nur nach Fingerspitzengefühl pfeifen und wenn man Ahlenfelder bestellt, quasi kriegt man heute ein Bier und einen Schnaps, das ist jetzt nicht unbedingt, ja, das große Vorbild für die junge Schiedsrichtergeneration und so weiter.
Aber hat er sich denn dann im Laufe seiner Karriere in jedem Spiel, bei jedem Standard, bei jedem Pfiff dann immer Sprüche anhören müssen, wäre ja naheliegend, oder?
Ja, schon. Überleg mal, es hätte damals Twitter gegeben, Alter. Hashtag Ahlenfelder wäre auf jeden Fall ein paar Tage in den Trends gewesen.
Also der war...
Ja, musst du dir das anhören.
Der war schon einer, der hat dann mit den Spielern auch immer wieder mal geflaxt. Also es gab nicht nur diese eine Szene, sondern es gab, wenn ich mich richtig erinnere, was ich noch gelesen habe, was mit Paul Breitner, als Breitner zu ihm gesagt hat, Ahlenfelder, du pfeifst heute wie ein Arsch. Und dann hat er gesagt, Breitner, kann es auch sein, dass du spielst wie ein Arsch.
Aber solche Sachen hört man ja ganz oft so von den Schiedsrichtern aus den 70ern und 80ern. Allein schon, weil da nicht so viele Kameras und Mikros in der Nähe waren. Dass der Umgang zwischen Spielern und Schiedsrichtern, ja, was heißt besser, aber kumpeliger war. Ne? Von wegen, also wie war das mit Ente Lippens von ich verwarne ihn, ich danke sie. Und so. Also es hatte auch eine Art von Humor.
Ich glaube, Willi Sagnol hat auch mal zu Markus Merk gesagt, Schiri, wir wechseln. Und dann hat er gesagt, da steht ja gar keiner. Dann hat er gesagt, nee, wir wechseln sie aus. Also ja, auch gut, nicht schlecht.
Der kann aber immer noch mit Sprachbarriere.
Ja, ja, das absolut. Ganze aber eine andere Anekdote habe ich noch von Ahlenfelder. Jupp Tenhagen kennt vielleicht auch noch der ein oder andere von Bochum. Er hat ein bisschen ruppig gespielt, sagen wir es mal vorsichtig. Und dann hat der Ahlenfelder zu ihm gesagt, Jupp, bisschen ruhiger, wir wollen doch gleich noch ein Bier zusammen trinken.
Ach schön.
Das kann man auch machen, statt Gelb geben.
Ja, ja gut. Das klingt aber auch wie eine Drohung, ne? Weil Ahlenfelder hört ja nach einem dann auch nicht auf, wie wir wissen. Also,
wir bleiben nochmal ganz kurz beim Spiel, dann rufen wir wirklich Willi Lemke an. Also, Höttges, habe ich ja vorhin schon gesagt, hat sich auch nach Abpfiff noch um Ahlenfelder gekümmert. Es waren natürlich viele Kameraleute dann da, also alle, die da waren, eigentlich nur noch auf den Schiedsrichter, viele Fotografen. Und dann haben sie den Ahlenfelder durch den Hinterausgang der Kabine rausgeschickt, damit niemand was merkt, damit keiner merkt, dass der immer noch einen guten Zacken in der Krone hat. Dann war der Schiedsrichterbetreuer, mit dem er mittags schon beim Essen war, der war dann natürlich auch involviert. Weiß gar nicht genau, ob der auch ein bisschen angetütelt war, das habe ich gar nicht rausfinden können, aber der war zumindest
Note,
dabei.
Müsste man sich mal die Note schauen.
Der hat...
Der Betreuer eben, ne?
Achso, der Betreuer.
Der Betreuer,
ich dachte,
ja, ja.
Okay, ich dachte, der vom DFB, der das bewertet.
Nee, der, okay. Der Betreuer.
Okay.
Der hat allerdings Ahlenfelder dann zurück ins Hotel gebracht und da hat er sich dann wohl das mit der Gans und dem Rotkohl überlegt. So sagt man. Ich weiß nicht genau. Aber naja, Höttges hat hinterher dann...
Du meinst, dass die beiden dann irgendwie so einen Plan gespielt haben?
Wir
auf jeden Fall das mit der Gans, die schön
es gab ja, genau, es gab ja nie die Gans. Aber er hat sich wohl hinterher überlegt, Mensch, das kann ich ja vielleicht als Ausrede verwenden. Ja. Dann verstehen die Leute, dass ich was getrunken habe. Der Höttges, der ihn unter der Dusche, ihr wisst schon, der hat dann gesagt, ist ein Running Gag von ihm geworden, der wollte nicht sagen, dass er in Bremen Gans gegessen hat, sondern ganz viel getrunken hat.
Oh.
Finde ich super, den Satz.
Ja, was, Dieter?
Ganz
ja,
viel getrunken.
Auf dem Platz eher die Grätsche und daneben so die feine Klinge, ja.
Naja, also 25 Jahre hat Ahlenfelder dann die Story so weiter behauptet, dann hat er gestanden, dass es die Gans gar nicht zu essen gab, sondern ja, er sei auch nicht völlig betrunken gewesen, hat er gesagt. Er hat ein bisschen was getrunken, aber er war klar bei Sinnen. Er hat gesagt, Laufbereitschaft und Urteilsvermögen, das war noch voll da. Ich hatte nur Probleme mit der Uhr, ich war kurzzeitig verwirrt, aber mein Linienrichter hat mich schnell aufmerksam gemacht, dann ging es mit Schiedsrichterball weiter. Wir haben jetzt einen Mann am Telefon, der sozusagen die personifizierte Bundesliga-Geschichte ist. Er hat alles miterlebt, Triumphe, Tragödien mit Werder Bremen und er hat mit Sicherheit, oder vielleicht sagen wir mal, schon mal einen Ahlenfelder bestellt. Guten Tag, schön, dass Sie bei uns sind. Willi Lemke.
Ja, moin moin.
Jetzt müssen wir natürlich, wenn ich die Frage schon so fast gestellt habe, gleich mal fragen. Haben Sie schon mal oder kennen Sie wen, der schon mal einen echten Ahlenfelder bestellt hat in Werders Vereinsgaststätte?
Ja, natürlich. Nicht nur in Werder, sondern in der Bremer Gastronomie-Szene war das ein Thema. Allerdings natürlich heute 2021 werden nur noch die alten Säcke sich dran erinnern, was das für eine Bedeutung hat. Aber in meinem Alter, sag ich mal, 10 Jahre jünger, 10 Jahre älter, die wissen noch, was das für eine Bedeutung hat. Und ich habe mehrfach solche Runden getrunken, ja.
Also wir drei haben uns auch schon drüber unterhalten. Wir wären nicht abgeneigt, das in Bremen mal auszuprobieren, wenn wir mal da sind. Welche Erinnerungen, Herr Lemke, haben Sie denn an den besagten 8. November 75, als die Halbzeit eben ein bisschen kürzer ausgefallen ist, die erste?
Ja, ich erinnere die Situation deshalb auch sehr genau, weil ich zu diesem Zeitpunkt, obwohl ich noch kein Manager bei Werder Bremen war, das ist ja erst etwa sechs Jahre später passiert, ich kann mich genau daran erinnern, weil er pfiff mit einmal ab und zeigte dann auch zum Kabinenausgang und wir waren alle erschrocken, weil wir guckten alle auf die Uhr und unsere Uhr war erst 31 Minuten gespielt. Und dann kriegte er wohl einen Hinweis von der Linie. Das habe ich selber weder gehört noch gesehen. Er reagierte dann aber möglicherweise, und das hörte ich definitiv, dass einige Zuschauer auch gerufen haben, hallo, 30 Minuten erst gespielt. dann gab es etwas, das war Weltklasse. Er guckte dann auf die Uhr, tippte so mit der Hand, Finger auf die Uhr, als wollte er sie wieder zum Weiterlaufen bringen. Und das zeigte er dann allen. Aha, so war es. Also die ist stehen geblieben und jetzt läuft sie wieder. Und deshalb habe ich nach 30 Minuten abgepfiffen. Also wir haben uns vor Lachen gebogen auf der Ehrentribüne damals. Und das war natürlich Gesprächsthema. Ich weiß dann natürlich auch noch, als Dr. Böhmert in diesem ganzen Prozedere auch beteiligt war. Und wenn ich das richtig erinnere, und ich bin ziemlich sicher, dass ich mich richtig erinnere, obwohl es so sehr lange schon zurückliegt, dass Dr. Böhmert dann geschrieben hat, er hätte Halsschmerzen gehabt. Das war ganz klar, so eine kühle Temperatur und er hätte sich erkältet und da hätte er ihm ein Erkältungsmittel gegeben. Und das muss ganz offensichtlich Alkoholanteile gehabt haben. Haben ja viele solche Säfte. Und von daher hat er dann gesagt, nein, der war überhaupt nicht angetrunken. Auf keinen Fall war der angetrunken, sondern der hat von mir diese Tropfen gekriegt. Und die hatten allerdings auch Alkohol. Und ich habe natürlich nicht überprüft, wie viele Tropfen er da genommen hat. Also das war eine wunderbare Geschichte. Ich muss dazu sagen, er war einer der bekanntesten Schiedsrichter und alle mochten ihn, weil er war eine richtige Frohnatur. Das beziehe ich jetzt nicht auf den Alkohol, denn das will ich nicht hier beschönigen, sondern der war unheimlich menschlich auf dem Feld. Der hat niemals so arrogant gewirkt oder überstreng oder über kandidelt in irgendeiner Form, sondern er war einfach gut gelaunt. Er hat die Spieler in den Arm genommen, hat mit denen ruhig geschnackt, hat auch mal Scherze gemacht dabei und die Spieler definitiv mochten den, also ich kenne keinen Spieler, der damals über ihn gemotzt hat. Er hat gesagt, das ist ein super Typ und der kann immer gerne kommen. Natürlich die Heimvereine haben ihn immer etwas mehr geschätzt als die Vereine, die von auswärts zu uns gekommen sind. Die waren nicht so ganz begeistert immer. Es ging ihm auch so ein bisschen der Ruf voraus, dass eben die Heimvereine immer ein bisschen bevorteilt hat, weil er auch die Zuschauer gut mitnehmen konnte, weil er auch so viel Blödsinn dann auch gemacht hat. Also seine ganze Art, wie er gelaufen ist, er war ja nun nicht schlank, sondern ich sehe ihn vor mir noch, der war voll schlank und auch sein Laufstil war sehr besonders. Aber er war charmant, er war witzig, wir haben unheimlich viel Spaß mit ihm immer gehabt. Ich habe leider nicht die Freude gehabt, mit ihm mal anzustoßen, keinen Aalenfelder mit ihm getrunken, denn wir halten uns, oder ich habe mich die ganze Zeit sehr zurückgehalten, aber wir haben damals einen sehr trinkfesten Kameraden an seiner Seite gehabt oder an der Seite aller Schiedsrichter. Vielleicht hat das auch dazu geführt, dass er tatsächlich nach dem Gänsebraten noch einen Schnaps zu den Erkältungstropfen bekommen hat. Und das muss dann vielleicht ein Tropfen oder ein Glas zu viel gewesen sein. Aber bei uns hat es ihm niemand krumm genommen. Das Spiel endete, glaube ich, 0-0, wenn ich richtig mich erinnere, gegen Hannover 96. Er hat also auch niemanden bevorteilt, sondern es war vom Sportlichen her absolut in Ordnung. Aber keiner redet eigentlich über das 0-0 gegen Hannover über mehrere Jahre, sondern wir reden heute, 2021, noch über diese witzige Szene im Bremer Weserstadion.
Wir haben auch gerade vorhin im Interview schon Horst-Dieter Höttges gehört. Der hat ihn, glaube ich, den Aalenfelder besonders gerne gehabt. Der hat nämlich gesagt, er hat ihn vor dem Spiel gesehen. Aalenfelder sei oberkörperfrei in die Kabine gekommen, weil Werders Masseur Geburtstag hatte. Und dann hat der Höttges gemerkt, Mensch, da stimmt doch was nicht, der riecht doch nach Alkohol, hat ihn unter die Dusche gestellt und ihn hinterher mit Vick, Sie kennen das vielleicht, das Erkältungsmittel, eingerieben, damit der Kerl nach Menthol riecht und nicht mehr nach Alkohol.
Ja, die Story kannte ich noch nicht, aber die passt absolut ins Bild.
Vermissen Sie manchmal ein bisschen die guten alten Zeiten, so als ein Schiedsrichter noch ein bisschen angeschickert ein Bundesligaspiel leiten konnte?
Ja, also das werde ich natürlich nie vergessen. Da standen andere Dinge mehr im Vordergrund und nicht die Auswüchse, die wir zum Teil jetzt erleben, unabhängig von der Situation bei Werder Bremen. Das macht mich natürlich, können Sie sich denken, immer total wehmütig und ich versuche mich dann immer zu zwingen und sagen, denkt nicht an früher, an die großen tollen Zeiten mit Otto Rehhagel oder später dann auch mit Thomas Schaaf und Klaus Allofs, sondern jetzt ist hier und heute und die Zeit ist so, wie sie ist und wir laufen leider hinter der Musik hinterher, aber wir hoffen alle, dass es irgendwann mal wieder besser wird und wir zu alten Stärken auflaufen können.
Aber Sie schauen sich schon die Spiele in der zweiten Liga jetzt an, oder ist da...
Ja, und das Schlimme ist, ich habe mich jetzt auch daran gewöhnt, dass wir um 13.30 Uhr, da habe ich mich immer mit Grausen davor abgewandt und gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Also um 13.30 Uhr bin ich beim Mittagessen und dann wäre es auch noch schön, wenn man ein Stündchen schlafen kann, bevor man ins Stadion geht. Das ist alles heute weg. Also heute muss dann um 12 gegessen werden und mit Mittagsschlaf ist auch nichts. Und dann guckt man sich sogar die Ergebnisse der anderen Zweitligaspiele an. Die haben mich nie interessiert. Es sei denn, es hat da mal ein Schlagerspiel gegeben. Nun gibt es allerdings auch zugegebenermaßen sehr viele Schlagerspiele, weil die zweite Liga ist attraktiv wie nie zuvor mit den vielen Oldies und den Urgesteinen der Bundesliga. Aber das tröstet mich nicht, sondern ich ärgere mich schwarz, wenn ich sehe, wie Augsburg, wie Mainz oder Union oder noch andere Vereine uns den Rang abgelaufen haben. Und die spielen erste Liga und wir spielen zweite Geige und sagen noch, wir müssen jetzt aufbauen. Für mich wäre es eigentlich viel klarer zu sagen, wir müssen so schnell wie möglich wieder aufsteigen, sonst geht es uns vielleicht noch dreckiger oder bald so dreckig wie dem HSV. Und das befürchte ich eben, wenn wir uns da unten zu lange, oder da unten ist gut, im Mittelfeld der Bundesliga zu lange aufhalten, weil dann wird es in den nächsten Jahren noch schwerer, nach oben zu kommen. Das sehen wir nun, wie das einigen Vereinen gegangen ist in den vergangenen Jahren. Und da hoffe ich eben, dass wir bald aus dieser Zeit rauskommen, dass wir uns freuen, wenn wir gegen St. Pauli zu Hause unentschieden spielen.
Herr Lemke, das, was Sie sagen mit der 13.30-Geschichte, kann ich natürlich komplett nachvollziehen. Sagen wir mal so, es hätte Herrn Aalenfelder damals geholfen, dann wäre vielleicht vorher das Mittagessen gar nicht zustande gekommen. Und er hätte das Spiel nicht um 15.30 Uhr anpfeifen können, sondern vorher. Und dann wäre es vielleicht bei einem Frühstück geblieben. Also es ist nicht alles schlecht.
Ja. Nein, aber es wäre ja noch schlimmer geworden, wenn er denn um 11 Uhr im Stadion gewesen wäre und hätte vielleicht mal Durst gehabt und sich dann den Magen getrunken. Das wäre auch nicht gut gewesen.
Herr Lemke, wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit. Es war toll, Sie hier bei uns im Nachholspiel-Podcast zu Gast zu haben. Sie haben wahnsinnig viel zu erzählen. Das war wahrscheinlich wirklich nur ein ganz, ganz kleines bisschen davon, was Sie alles erlebt haben. Vielleicht rufen wir Sie irgendwann, wenn wir dürfen, nochmal wieder an, um über andere Themen zu sprechen.
Herzlich
vielen, vielen Dank.
Gern. Liebe Grüße aus Bremen. Danke. Ciao.
Da muss Werder jetzt aufsteigen, damit Willi Lemke wieder seinen geregelten Mittagsschlaf bekommt.
Ja, nicht nur aus dem Grund, Hans, oder?
Ja. Aber man kann ja mal mit einem Grund anfangen.
Ja, ja, ja,
sportlich
ja,
gibt es gerade nicht so viele.
Aber ich fand das ganz toll, was Willi Lemke auch gesagt hat, dass die Spieler den Allenfeller so mochten, weil er eben diese lockere Art hatte. Das hast du ja auch. Vorhin auch schon erzählt. Dieses, ja, man sagt, Fingerspitzengefühl ist ja auch so ein abgeschmackter Begriff, aber das ist ja genau das, dass man eben gut mit den Leuten so umgeht. Deswegen finde ich ja diese Filme auch immer so toll oder diese Dokus, wenn Schiedsrichter verkabelt sind, dass du mal mitbekommst, wie reden die untereinander. Dieser Aytekin-Film, ne, dass der mit denen redet, als wenn er die irgendwie gleich aus der Shisha-Bar rausschmeißt. Ja,
so ein bisschen Parkplatz.
Ja, ja, sprich, das war so ein bisschen. Ja,
Autoscooter.
Aber es funktioniert.
Ja.
Auch der genießt ja Ansehen und Respekt in der Bundesliga beispielsweise.
Ich fand die Aussage sehr schön, in diesen Säften ist ja auch Alkohol drin.
Ja, genau. Und wer weiß, wie viel Tropfen er bekommen hat.
Ja, in sehr, diesen sehr Säften.
Willi Lemke, ja. Also Mario hat es ja auch gesagt, der kann so viel erzählen. Allein ne, dieses ganze Willi Lemke versus Uli Hoeneß und die großen Zeiten mit König Otto und Wunder von der Weser 1, 2, 3, 4, wie viel es auch immer da gab. Ja, Willi Lemke ist übrigens auch eine Legendenfolge wert, nur mal so nebenbei. Das ist macht großen Spaß, auf jeden Fall.
Echt schon ein Stück Bundesliga-Geschichte. Ich habe es nicht nur einfach so gesagt, sondern ich glaube wirklich, man könnte mit ihm über alles sprechen. Aber jetzt bleiben wir trotzdem nochmal kurz bei diesem Spiel. Das ganz, ganz Kuriose daran ist, man kann sich das kaum vorstellen. Ich weiß auch nicht, also ich habe es gelesen, deswegen sage ich es jetzt so, aber ich weiß nicht, ob es stimmen kann überhaupt.
Jetzt
denn
bin ich gespannt.
Man sagt, nach dem Spiel, also nach diesem Spiel, hat Ahlenfelder Bestnoten für die Leitung der Partie bekommen.
Was? Das kann ich mir...
Also so quasi, alles richtig entschieden, Halbzeit ein bisschen zu kurz, aber das tut der Leistung keinen Abbruch, eins.
Also,
Aber so wie Lemke es ja auch beschrieben hat, dass der dann da steht und auf seine Uhr draufhaut, sich denkt, ah, Jungs, die ist gerade nur kurz stehen geblieben.
Aber das kennt doch jeder von euch.
Die bleibt halt
aber das kennt doch jeder von euch auch beim Fußballspielen, oder? Man will irgendwie einen Pass spielen, das ist ein Fehlpass und was ist die erste Reaktion? Erstmal auf den Boden gucken und so mit dem Schuh am Rasen rummachen, genau. Irgendwie war hier ein Loch oder so.
Beim Tennis natürlich immer erstmal auf den Schläger schauen, ob die Seite schon durch ist.
Ja, oder dann, wenn man ausgewechselt wird, weil man schlecht gespielt hat, sich erstmal an den Oberschenkel fassen, damit alle denken, der wird ausgewechselt, weil er Schmerzen hat. Oder rede ich jetzt, ihr guckt mich so an, rede ich jetzt nur für mich?
Du redest von deiner Kreisklassenerfahrung.
Ja, ja. Nein, aber wirklich sehr, sehr witzig, dieses Bild. Es ist auf die Uhr getippe. Hier, jeder kann sehen, ich bin nicht schuld. Das ist die Casio hier. Finde ich sehr toll, wirklich.
Horst-Dieter Höttges, wir haben ihn oft angesprochen, aber er hat auch nochmal was dazu gesagt. Natürlich, klar, er hat gesagt, er findet es schade, dass solche Episoden unvorstellbar geworden sind in der Bundesliga. Wir haben das gerade eben auch schon kurz mit Willi Lemke angesprochen. Er sagt, solche Typen fehlen komplett. Und jetzt geht es um Werder. Wenn Sie bei uns in der Profimannschaft nach Ahlenfelder fragen würden, dann könnte keiner was sagen, den kennt keiner mehr. Und das ist doch schade. Das ist echt schade.
Ich glaube, ich habe es ja vorhin auch nicht einfach nur so gesagt, dass wir wahrscheinlich... Also ich glaube, alle unter 30-Jährigen haben, können mir vorstellen, noch nie davon gehört. Ja. Das fand ich, ich mache nur einen ganz kurzen Exkurs, dauert nicht lange. Hat Marco Rose, Trainer von Borussia Dortmund, erzählt, als er mit Alexander Zickler als Co-Trainer zum BVB gekommen ist und ihr gesagt hat, das ist Alexander Zickler, wer kennt den? Und das fand ich erschreckend, da sind nur ganz wenige Finger hochgegangen. Mhm. Klar, da steht dann so ein Youssoufa Moukoko oder ein Erling Haaland und die sagen dann, okay. Mhm. So, und dann haben die dem mal ganz kurz den Spielern ein paar Tore von ihm gezeigt und Champions-League-Sieger und so weiter. Da haben die aber alle große Augen gekriegt. Und das finde ich so interessant. Man darf dann nicht immer von sich auf andere schließen, nur weil wir irgendwie 35, 34, 36 Jahre alt sind.
Das und wir ganz wissen ja auch nicht alles zu Ahlenfelder, wenn wir uns nicht vorher einlesen würden. Das ist ja nun mal so.
Das ist genau der Punkt. Nachholspiel hat ja auch den Aufklärungsauftrag, nicht nur bei uns dreien, auch bei allen, die uns zuhören.
Kommt wir im Rundfunkstaatsvertrag, bekommen wir offiziell GEZ, wenn ihr es zu Hause bezahlt. Es kommt alles bei uns an.
Richtig, ja. Schön wär's.
wollt ihr raten? Soll ich euch sagen? Wie hat er sich selber gerne genannt, Ahlenfelder? Was war sein Spitzname?
Ali, oder?
Ja, das ja. Aber noch was Besseres. Der Blaue an der Pfeife.
Wir hatten noch das Blaue Ballett, gar nicht so lange her.
Stimmt, bei Pino Di Stefano.
Dass er das Blaue Ballett mal gepfiffen hätte. Auch
Oh, das ist so, ja, ein toller Typ. Oder was heißt ein toller Typ? Auf jeden Fall ein anekdotenreicher Typ mit einer interessanten Karriere.
Ich glaube, wenn er heute noch leben würde, dann müssten wir mit ihm so ein Spin-off machen, Nachspielzeit. Dann holt man sich den immer dazu und spricht mit
die
ihm.
Die Nachspielzeit geht dann immer 13 Minuten.
Ja, ja, genau. Mit einem Bierchen über den vergangenen Spieltag.
Ja, das wäre gut. Das wäre gut, aber Hans, du hast es gerade schon angesprochen, er lebt leider nicht mehr. Er ist gestorben am 2. August 2014 in Oberhausen, also dort, wo er auch geboren wurde. Er ist ein waschechter Nordrhein-Westfale gewesen. 70 Jahre alt ist er leider nur geworden. Wir haben viel mit Humor über ihn gesprochen, muss man sagen. Es wird ihm auch gerecht, hat er am liebsten selber auch immer so gemacht. Aber man muss auch sagen, er war einfach wirklich ein guter Schiedsrichter. Also in seinem dritten Einsatz hat er natürlich gleich mal für eine Anekdote gesorgt, die alles andere überstrahlt. Aber er war trotzdem ein wirklich guter Schiedsrichter. In der Saison 83-84 wurde er vom DFB als bester deutscher Schiedsrichter mit der goldenen Pfeife ausgezeichnet. Also das ist nicht so, dass der einfach mal irgendein ja, mittelmäßiges Bundesligaspiel gepfiffen hat
aber und ist sich dann vertan noch, hat. Aber ist ja dann eigentlich noch cooler, oder? Wenn du ein guter bist,
ja,
aber auch diese witzige Komponente hast.
Das Interessante ist, nehmt mal, weiß ich nicht, Colina oder Markus Merk oder Anders Frisk oder wen es da vor ein paar Jahren eben alles gab in der Riege. Wenn die das am Ende der Karriere gemacht hätten, okay, kann man sagen, ey, bester Schiedsrichter der Welt, oder? Mhm. Aber wenn man das als junger Mann mit 31 Jahren im dritten Bundesligaspiel macht, das ist schon so ein Stück, dass man dann hinterher über den sagt, das war übrigens einer der besten Schiedsrichter, die wir hatten.
Ihr könnt euch doch noch dran erinnern, vor ein paar Jahren gab es den Schiedsrichter in der zweiten Liga beim FC St. Pauli, der zwei Spielern gleichzeitig eine gelbe Karte gezeigt hat.
Ja.
Der so, ich kann das jetzt gerade nicht, weil ich das Mikro in der Hand habe, aber ihr wisst, was ich meine. Zack, zweimal gelb und da hat Bild-Zeitung und wer auch immer hat gesagt, hier, was ist denn das? Das ist, der Sheriff ist in town oder was? Und da hat er richtig Ärger bekommen. Also ich weiß nicht, wie lange, aber er durfte längere Zeit nicht pfeifen, wo ich so überlege, okay, dafür, deswegen?
Ach, das ist ein Riesenquatsch.
Wenn wir, aber das ist genau wie bei den Spielern.
Ja, diese natürlich.
Aber wie Ahlenfelder und Co.
Deswegen, wir sagen immer, jetzt sind wir auch schon in dem Alter, dass wir sagen, früher war alles besser. Da habe ich bloß drauf gewartet, bis das kommt.
Aber, ich glaub,
aber es ist doch wirklich wahr, Leute, wir reden über Fußball. Es ist wichtig, aber nehmt euch nicht zu wichtig da draußen. Das ist jetzt ganz blöd, dass wir hier solche Tipps geben. Aber wenn ich mir denke, denkt sich ein Schiedsrichter, gebe ich halt zweimal gelb, was soll's?
Naja.
Das macht er. Warum nicht? Naja, was ist denn da schlimm dran?
Naja.
Das ist ja was, eine andere Liga. Der hat ja jetzt wirklich, ich verstehe
voll
und ganz. Da kein Wettbetrug
oder irgendwas.
Wenn, ja, genau. Erstens das und zweitens, wenn da jetzt heute ein Schiedsrichter wäre, der wirklich mittags zu viel getrunken hat und besoffen im Bundesligaspiel pfeift. Das geht halt echt nicht, muss man sagen. Das geht halt nicht. Das ist eine lustige Anekdote, aber heute unvorstellbar. Das würde auch keiner mehr einfach übertünchen, indem er ihn unter die Dusche stellt, sondern würde halt der vierte Offizielle pfeifen und fertig.
Ja.
Das würde nie mehr so weit kommen. Deswegen alles okay. Aber so kleine Späßchen oder so. Also Leute, das ist doch cool.
Ja, es gibt ja auch sehr viele aktuelle Schiedsrichter auch, wenn ich jetzt mal Patrick Ittrich nenne, der ist ja auch dafür bekannt.
Hat auch einen Podcast neuerdings übrigens.
Es gibt auch eine schöne Doku über ihn vom NDR und der hat ja auch diese Ausstrahlung, die, glaube ich, auch eher kumpelhaft daherkommt und trotzdem ist er am Ende ein guter Schiedsrichter, wird als Experte eingesetzt. Auch.
Aber wie es immer so ist, leider, wenn er, solange er gut ist, ist das alles cool, aber wenn der mal 4 bis 6 schlechte Spiele hat, dann kommt wieder gleich dieses vielleicht typisch deutsche Argument, ja, der soll sich mal mehr bitte auf sein Schiedsrichterwesen konzentrieren und nicht so viel bei, keine Ahnung, Instagram und bei Spotify rummachen, weißt du? Also das ist so ganz schnell so dieses einerseits-andererseits-Ding, aber ich habe das 100-mal lieber, auch so jemanden wie Manuel Gräfe, der jetzt leider nicht mehr pfeifen darf aufgrund der Altersgrenze, oder auch ein Dennis Aitekin, der sich da dann begleiten lässt, als jemanden, der dann so, ich mochte Wolfgang Stark zum Beispiel überhaupt nicht, weil er immer so mit dieser Arroganz und diese Theatralik, der war so unnahbar. Und warum sollst du denn unnahbar sein? Du bist doch auch, das hat Manuel Gräfe mal so schön gesagt, du bist doch auch Fußballfan als Schiedsrichter. Deswegen finde ich
Hartmut Strampe, auch so einer.
Ja, oh, übrigens das Spiel, was Hartmut Strampe damals gepfiffen hat, Bayern gegen Dortmund, wo es diese, 9, 10, 11 gelbe Karten und noch 1, 2 rote und gelbrote gab, ist schon mehrmals gewünscht worden für eine Nachholspielfolge. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das im nächsten Jahr soweit sein wird.
Schiedsrichter ist auch eine gute Überleitung, was unser nächstes Thema angeht. Können wir gleich machen, aber da hat der Schiedsrichter zumindest aus Sicht des einen Trainers auch eine gewichtige Rolle gespielt.
Kurz vor der Überleitung noch die Frage an euch. Was ist außer einem Bier und einem Schnaps hängen geblieben?
Als erstes natürlich Vic Vaporub. Also
natürlich.
Das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Also das ist super, dass Willy Lemke erzählt hat, wie sich alle totgelacht haben, als der leicht dickliche Einfelder auf seine Uhr tippt und sagt, oh nein, 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 jetzt geht's weiter. Ja, da sind so viele tolle Sachen, jeder kennt diese Ahlenfelder-Geschichte, so die Eckdaten. Aber du und Willi Lemke, ihr zwei habt das jetzt heute so schön ausgemalt, dieses Bild. Also das ist wirklich...
Und du hast ihm auch noch Sachen mitgegeben, das ist bei mir hängen geblieben, die er noch gar nicht kannte.
Ja.
Du hast ihn in die Kabine eingeführt und bist mit ihm gemeinsam und dem oberkörperfreien Schiedsrichter zum Masseur gelaufen. Das war auch nett.
Das hat mich sehr gefreut, ja.
Nee, das war wirklich... Gab es irgendwas, also ich könnte mir vorstellen, in der Recherche, du hast wahrscheinlich auch die ganze Zeit gelacht, oder?
Ja, klar, weil ich genau das, was ich gerade eben schon gesagt habe, eigentlich bei der Recherche die meiste Zeit gedacht habe. Einerseits natürlich völlig klar, dass das heute nicht mehr geht und so, Profigeschäft, Milliarden und so weiter, aber irgendwie auch schade.
Ja, klar.
Es ist wirklich einfach eine nette Geschichte, niemandem ist was passiert, das ist das Schöne dabei. Keiner hat Schaden genommen, das Spiel ging 0-0 aus, die Halbzeit war mal ein bisschen kürzer, aber wurde dann ja doch zu Ende gebracht. Es hätte ja auch noch jemand durchaus ein Tor schießen können. Ja. Es ist niemandem was passiert, außer Ahlenfelder, der ein bisschen, ja, so keine Termine und leicht einsitzen, nur leider hat er einen Termin und schwer einsitzen.
Schwer einsitzen ist auch schön.
Folge 110 war das, 1-1-0, ja, die musste nicht gewählt werden damals zum Glück, er hat es ja ganz gut zu Ende bekommen. Hans, du hast gerade schon so ein bisschen versucht, in deiner Gerd-Dellinghaften Manier auf die kommende Folge, die 1-1-1, überzuleiten. Willst du es jetzt nochmal
versuchen? Ja, danke Günther. Wir werden nächste Woche auch ein Thema behandeln, wo der Schiedsrichter, das können wir am Ende alle für uns selber beurteilen, auch eine Rolle gespielt haben könnte. Und wir sprechen über ein WM-Qualifikationsspiel. Es war quasi das Ticket für Deutschland, WM 2006, um das es ging. Und wir sprechen über die Schande von Istanbul. Jetzt sollte es bei den meisten eigentlich schon klingeln. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir die Folge angehen werden. Denn es ist eigentlich so eine Art Crime-Podcast, wenn du so willst, denn wir springen
in
diese ganze Szenerie dann rein, da ist in den Katakomben, ist da viel, ja, sind viele Fäuste geflogen und ich freue mich sehr drauf, wird ein spannendes Thema.
Sehr schön, Hans. Vielen, vielen Dank, Mario, für diese Folge, für dieses sehr spannende Thema. Nur um die Zuhörer mitzunehmen, es ist jetzt 13.29 Uhr, wir werden uns jetzt noch keinen Ahlenfelder gönnen.
Gleiches Anpfiff, 13.30
Uhr.
Könnt ihr Zweitligaspiel
machen. Okay, schöne Grüße an Willi Lemke und vielen, vielen Dank. Bis nächste Woche. Dankeschön.
Bis dann. Darauf einen Ahlenfelder. Oder?
Gerne, ja. Und eine Gans. Und eine Gans, komm.
Na gut. Ja, komm,
ein. Reibst du? Wer von euch reibt mich ein? also, tschüss.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.